Viele Menschen wissen, wie es ist, nach außen ein geordnetes Leben zu führen und innerlich dennoch leer zu sein. Erfolge, Beziehungen und sogar Religion vermögen die Sehnsucht nach Leben nicht zu stillen. Die Geschichte der samaritanischen Frau am Jakobsbrunnen zeichnet ein eindrückliches Bild dieser inneren Dürre. Eine Frau, gezeichnet von zerbrochenen Beziehungen, religiöser Tradition und Einsamkeit, trifft auf den Sohn Gottes, der selbst müde und durstig am Brunnen sitzt. In diesem spannungsvollen Moment offenbart Jesus, was der Mensch nach seiner Wiedergeburt zutiefst braucht, nicht noch mehr Äußerliches, sondern den, der als lebendiges Wasser unser Innerstes ausfüllt. Vom leeren Gefäß zur erfüllten Seele. Nikodemus und die Frau aus Samaria stehen weit voneinander entfernt, der eine ein geachteter Lehrer Israels, die andere eine zerbrochene Frau mit zerrissener Beziehungsgeschichte. Doch im Licht des Herrn tragen beide dasselbe Siegel, innerlich leer. Jesus sagt zu Nikodemus, dass er von Neuem geboren werden müsse, weil das, was aus dem Fleisch geboren ist, Fleisch ist und nicht in das Reich Gottes eingehen kann. Damit entlarvt er eine tiefe Täuschung, Moral, Bildung, religiöse Form und äußerer Erfolg können die Hülle polieren, aber sie schenken kein neues Leben. Der Mensch bleibt geistlich tot. Sein innerstes Wesen ist zwar durch 1. Mose 1 als nach Gottes Bild geschaffen beschrieben, doch gerade dieses Bild zeigt, dass der Mensch nicht sein eigener Inhalt ist, sondern als Gefäß gedacht ist. Ohne Gottes Leben ist er wie ein kunstvoll geformter, doch leerer Krug, geschaffen für Herrlichkeit, aber im Alltag hohl. Solange du nicht wiedergeboren worden bist, bist du des göttlichen Lebens leer. Du hast nur menschliches Leben. Das menschliche Leben ist einfach ein Gefäß, um das göttliche Leben zu enthalten. Wenn du das göttliche Leben nicht hast, bist du leer. Du bist nur ein leeres Gefäß. Obwohl dein menschliches Leben wunderbar sein mag, hast du das göttliche Leben nicht. Das göttliche Leben ist Gott selbst. Du brauchst dieses göttliche Leben, um dich als deinen Inhalt zu erfüllen. Dein menschliches Leben ist ein Behälter, um dieses göttliche Leben zu enthalten. Wenn dieses göttliche Leben in dir ist, wird es dein Inhalt. Als dein Inhalt wird es auch deine Zufriedenheit sein. Die samaritanische Frau verkörpert die andere Seite derselben Lehre. Was bei Nikodemus respektabel wirkt, erscheint bei ihr ruinös. Ihre vielen Beziehungen sind wie immer neue Versuche, aus demselben alten Brunnen Trost zu schöpfen. Jeder Eimer, den sie hinablässt, bringt Wasser ans Licht, das nach kurzer Zeit doch wieder durstig macht. Jesus benennt ihre Vergangenheit nicht, um sie bloßzustellen, sondern um den Riss im Gefäß sichtbar zu machen. Erst als die Fassade fällt, kann er sich als Inhalt schenken. Wenn er von lebendigem Wasser spricht, beschreibt er nicht bloß ein Gefühl, sondern sein eigenes göttliches Leben, das in das menschliche Gefäß hineinströmt und es von innen her erfüllt. Dieses Leben ist nicht etwas, das wir für Gott tun, sondern Gott selbst, der in uns Wohnung nimmt. Wieder klingt Römer 8,29 an, weil er die, die er vorher erkannt hat, auch vorherbestimmt hat, dem Bild seines Sohnes gleichgestaltet zu sein, damit er der Erstgeborene unter vielen Brüdern sei. Der Sohn als Inhalt, wir als Gefäße, so wird die ewige Bestimmung Gottes greifbar. Wenn Christus in uns einzieht, verwandelt sich die bisherige Leere in einen heiligen Innenraum. Der Platz, an dem früher Unruhe, unerfüllte Sehnsucht und schmerzhafte Erinnerungen wohnten, wird zu einem Ort der Begegnung mit ihm. Die Frage nach Sinn, Identität und Wert wird nicht mehr primär an äußeren Erfolgen, Menschen oder Projekten festgemacht, sondern an der stillen, aber mächtigen Wirklichkeit, Christus in uns als göttliches Leben. So beginnt eine neue Bewegung im Inneren. Wir leben weiterhin mitten in dieser Welt, doch unser Herz hängt nicht mehr an dem, was rasch vergeht. Stattdessen lernen wir, aus dem in uns wohnenden Herrn zu leben, der nicht nur eine Lücke schließt, sondern unsere ganze Person mit seinem Frieden und seiner Freude durchdringt. Wer sich so als Gefäß versteht, kann sein Leben neu lesen, nicht als Reihe von Leistungen oder Niederlagen, sondern als Weg, auf dem Gott sich Raum schafft, um sich selbst als Inhalt zu schenken. Gerade darin liegt Trost für sowohl die respektablen Nikodemusse als auch die gescheiterten Samariterinnen unserer Zeit. Die Leere, die wir oft als Schwäche oder Störung erleben, ist in Wirklichkeit der Echoraum unserer Bestimmung. Wir wurden geschaffen, um in der innigsten Weise mit Gott erfüllt zu sein. Jesaja 54,5 macht dieses Geheimnis auf überraschende Weise deutlich, denn dein Gemahl ist dein Schöpfer, Herr der Herrscharen ist sein Name, und dein Erlöser ist der Heilige Israels, Gott der ganzen Erde wird er genannt. Der Schöpfer stellt sich als Gemahl vor, als einer, der das Gefäß nicht nur formt, sondern es mit Liebe erfüllt. Wer diese Stimme hört, muss seine Lehre nicht länger als Schande verstecken. Sie wird zum offenen, erwartungsvollen Raum, in den Christus als lebendiges Wasser einströmt und in dem er selbst die Antwort auf das unruhige Herz wird. Weil er die, die er vorher erkannt hat, auch vorherbestimmt hat, dem Bild seines Sohnes gleichgestaltet zu sein, damit er der Erstgeborene unter vielen Brüdern sei. Denn dein Gemahl ist dein Schöpfer, Herr der Herrscharen ist sein Name, und dein Erlöser ist der Heilige Israels, Gott der ganzen Erde wird er genannt. Wo sich die eigene Biografie eher wie die brillante Visitenkarte eines Nikodemus oder wie die brüchige Geschichte der Samariterin liest, in beiden Fällen lädt der Herr ein, die Masken der Selbstgenügsamkeit oder der Selbstverachtung abzulegen und sich als Gefäß für sein Leben zu verstehen. In dieser Sicht wird die innere Leere nicht mehr verzweifelt mit neuen Projekten, Beziehungen oder Frömmigkeitsleistungen gefüllt, sondern in ein stilles, offenes Herz verwandelt, das Gottes Gegenwart erwartet. Gerade dort, wo man sich innerlich arm und unzulänglich erfährt, kann der Schritt entstehen, das eigene Gefäß bewusst Christus hinzuhalten. So wird aus der gefürchteten Leere ein gesegneter Ort des Empfangens, an dem sein Leben zur Quelle der Identität wird und das alte Muster, den Durst mit Vergänglichem zu bekämpfen, an Kraft verliert. Der durstige Heiland und die durstige Sünderin. Die Formulierung „er musste aber durch Samaria ziehen" in Johannes 4 ist bemerkenswert. Geografisch gesehen musste Jesus nicht durch dieses verachtete Gebiet. Viele fromme Juden mieden diesen Weg und nahmen Umwege in Kauf, um Samaria zu umgehen. Das „musste" verweist daher auf eine andere Notwendigkeit, die des Herzens Gottes. In der vergangenen Ewigkeit hatte der Vater diese Frau gekannt und bestimmt, dem Sohn zu begegnen. Römer 8,29 öffnet einen Spalt in diese unsichtbare Geschichte, weil er die, die er vorher erkannt hat, auch vorherbestimmt hat, dem Bild seines Sohnes gleichgestaltet zu sein. Dass ausgerechnet eine moralisch zerstörte Samariterin zu denen gehört, die der Vater dem Sohn gegeben hat, sprengt religiöse Erwartung. Jesu Weg nach Samaria ist daher weniger eine Reiseroute als ein Liebesweg des dreieinen Gottes zu einem einzelnen, verachteten Menschen. Er musste aber durch Samaria ziehen. Das Schlüsselwort in diesem Vers ist „musste". Zweifellos war diese samaritische Frau vom Gott und Vater in der Ewigkeit zuvor erkannt und vorherbestimmt worden. Sicherlich war sie vom Vater dem Herrn Jesus gegeben worden. Eine so niedrige, gemeine und unmoralische samaritische Frau war dem Herrn vom Vater gegeben worden. Daher war der Herr belastet und ging nach Samaria, um den Willen des Vaters zu tun. Die Szene am Jakobsbrunnen ist unscheinbar und zugleich von zarter Schwere. Es ist Mittag, die Stunde der Hitze, in der man Wasser holen vermeidet. Gerade in dieser Zeit kommt die Frau, offenbar, um den Blicken der anderen zu entgehen. Jesus dagegen hat seine Jünger weg in die Stadt geschickt und bleibt allein am Brunnen sitzen. So entsteht ein geschützter Raum, in dem Gott und ein gebrochener Mensch einander ungestört begegnen. Jesus bittet: „Gib mir zu trinken." Sein Durst ist real, körperlich, zugleich deutet er auf einen tieferen Durst hin, die Sehnsucht des Sohnes, den Willen des Vaters zu tun und Menschen in die Anbetung des Vaters zu führen. Später sagt er: „Meine Speise ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat, und sein Werk vollbringe." Während die Frau mit einem ungestillten Durst nach Anerkennung, Liebe und Sinn kommt, sitzt hier der Heiland, dessen Durst danach geht, dass gerade solche Menschen heimkehren. In dieser Begegnung verschmelzen zwei Formen von Durst. Der Durst der Frau ist unruhig, schamvoll versteckt und immer wieder enttäuscht, der Durst des Herrn ist rein, zielstrebig und getragen von der Liebe des Vaters. Er verurteilt sie nicht zuerst, sondern nährt sich ihr über ein schlichtes Bittewort. In der Bitte „gib mir zu trinken" steckt Würdigung, er nimmt aus ihrer Hand entgegen. Zugleich führt er sie behutsam von der Ebene des sichtbaren Wassers zur unsichtbaren Quelle, wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm geben werde, den wird in Ewigkeit nicht dürsten. Während er ihr lebendiges Wasser anbietet, wird sie selbst zu seiner Speise, denn indem sie zuhörend und fragend bleibt, geschieht genau das Werk, nach dem sein Herz dürstet. Der Heiland wird durch das Vertrauen einer verachteten Frau innerlich erfrischt, weil sich darin der Wille des Vaters erfüllt. Wer die Geschichte so liest, erkennt im eigenen Leben vertraute Spuren. Manch ein Weg, der äußerlich zufällig oder unglücklich wirkt, trägt im Rückblick das stille Muster Gottes, Situationen, in denen er uns aus unserer Isolation heraus anspricht, manchmal gerade dort, wo wir uns am meisten schämen. 1 Petrus 3:7 spricht von Männern und Frauen als Miterben der Gnade des Lebens. Diese Formulierung lässt sich über die Szene von Sychar legen, der Sohn Gottes, der das Leben in sich trägt, begegnet einer Frau, die von dieser Gnade noch nichts weiß, und behandelt sie doch schon als Erbin des Lebens. Darin liegt eine tiefe Ermutigung. Kein moralisches Scheitern, keine soziale Abwertung, keine religiöse Distanz kann verhindern, dass Gottes Durst nach uns größer ist als unser Weglaufen vor ihm. Wer das erkennt, darf seine eigene Geschichte nicht mehr nur von den Brüchen her deuten, sondern von dem Blick des Herrn, der nicht müde wird, in der Mittagshitze an unseren Brunnen zu warten. Weil er die, die er vorher erkannt hat, auch vorherbestimmt hat, dem Bild seines Sohnes gleichgestaltet zu sein, damit er der Erstgeborene unter vielen Brüdern sei. Ebenso, ihr Männer, wohnt nach der Erkenntnis mit ihnen zusammen, als mit dem schwächeren, weiblichen Gefäß, indem ihr ihnen die Ehre erweist als solche, die auch Miterben der Gnade des Lebens sind, damit eure Gebete nicht verhindert werden. Die Begegnung am Jakobsbrunnen ermutigt, die eigenen Mittagsstunden, die Zeiten, in denen man möglichst niemandem begegnen möchte, neu zu verstehen. Sie sind nicht nur Ausdruck von Scheu und Rückzug, sondern können sich als von Gott vorbereitete Räume erweisen, in denen sein Wort überraschend nahe kommt. Wenn die eigene Geschichte von verpassten Chancen, gescheiterten Beziehungen oder spiritueller Müdigkeit geprägt ist, darf man sie im Licht dessen sehen, der musste, nicht aus Zwang, sondern aus Liebe. Dieses Bewusstsein öffnet die Möglichkeit, die inneren Abwehrbewegungen langsam zu lösen und im Herzen anzunehmen, dass Gottes Durst nach Gemeinschaft mit uns ungebrochen ist. So wird der eigene Brunnenort der Platz unserer Bedürftigkeit, zum Ort, an dem wir beginnen, Gottes suchendes Herz zu glauben und ihm zuzutrauen, dass er uns nicht beschämt stehen lässt, sondern erfrischt. Die Lehre religiöser Tradition und die Fülle des lebendigen Wassers. Die samaritanische Frau hält sich an die sicheren Größen ihrer religiösen Welt fest, unser Vater Jakob und dieser Brunnen. In dieser Anrede verdichtet sich die Macht der Tradition. Der Name Jakob trägt das Gewicht der Geschichte, der Brunnen ist sichtbares Erbe, etwas, das schon Generationen vor ihr genutzt haben. Hier liegt eine subtile Kraft, was von den Vätern überliefert ist, gilt als bewährt und ausreichend. Unter der Oberfläche jedoch bleibt der Durst. Jesus fasst diese Erfahrung in einem Satz zusammen, der alles Religiöse, Kulturelle und Weltliche umfasst, jeder, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten. Das gilt für ehrwürdige Formen der Frömmigkeit ebenso wie für moderne Lebensentwürfe. Sie alle haben ihren Platz, doch sie reichen nicht, um die Tiefe der menschlichen Sehnsucht zu füllen. Die samaritische Frau fragte den Herrn Jesus, bist du größer als unser Vater Jakob, der uns den Brunnen gegeben und selbst daraus getrunken hat, und seine Söhne und sein Vieh? An dieser Frage sehen wir, dass der Vater der Religion als der Größte angesehen wird. Die Samariter hielten Jakob für den Größten. Sie nahmen ihn als ihren Großvater und dachten, er sei der Größte. Die samaritische Frau hielt auch Jakobs Brunnen für den Besten. Das bedeutet, dass das Erbe der Religion immer als das Beste angesehen wird. Das Bild des Brunnens ist treffend. Tradition, Erfolg, Besitz, Beziehungen, sie sind wie Zisternen, die Wasser enthalten, aber keine Quelle sind. Man kann aus ihnen schöpfen, doch man muss immer wieder zurückkommen, und mit der Zeit zeigen sich Risse. Die Lebensgeschichte der Frau illustriert dies schmerzlich, 5 Männer, der 6. nur noch eine lose Verbindung. Jeder neue Anlauf versprach Erfüllung, doch die innere Wüste blieb. In einem anderen Zusammenhang klagt Gott durch den Propheten, mich, die Quelle lebendigen Wassers, haben sie verlassen, um sich Zisternen zu machen, rissige Zisternen, die kein Wasser halten. Was bei Israel als nationale Untreue erscheint, lebt in Samaria in einer einzelnen Biografie auf. Äußerlich hat sie einen Jakobsbrunnen, innerlich lebt sie von rissigen Zisternen. Jesu Antwort greift diese verborgene Not auf, indem er eine völlig andere Qualität von Wasser ankündigt, wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm geben werde, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm eine Quelle Wassers werden, das ins ewige Leben quillt. Er bietet nicht bloß eine Verbesserung vorhandener Strukturen an, kein frommeres Jakobserbe, keine effizientere Technik, aus denselben Brunnen zu schöpfen. Er verspricht eine innere Quelle. Die Richtung kehrt sich um, nicht mehr der Mensch läuft in mühsamen Runden zu äußeren Ressourcen, um seinen Durst zu stillen, sondern in seinem Innern entsteht eine Quelle, die aus der Gegenwart Christi speist. Was vorher nur Behälter war, das Herz des Menschen, wird zum Ausgangspunkt eines Stromes, der über das eigene Ich hinaus ins ewige Leben quillt. In diesem Licht zeigen sich auch religiöse Traditionen in einem neuen Verhältnis. Sie können hilfreich, sogar kostbar sein, solange sie auf Christus als Quelle hinweisen. Werden sie jedoch zum Ersatz für ihn, werden sie, so ehrwürdig sie erscheinen, zu Zisternen, die den Durst nicht wirklich stillen. Ähnliches gilt für das Materielle, für Kultur, Leistung oder Beziehungen. Sie alle gehören zu unserer von Gott geschaffenen Welt und dürfen wertgeschätzt werden. Doch sie tragen nicht die Last, Gott zu ersetzen. Worte wie Römer Kapitel 8 Vers 28 erinnern daran, dass Gott alles zum Guten mitwirken lässt, aber eben in Verbindung mit seinem Vorsatz, nicht als bloße Optimierung unserer Lebensentwürfe. Die Fülle des Lebens in Christus besteht darin, dass er selbst als lebendiges Wasser im Innersten wohnt und alle anderen Güter relativiert. Sie verlieren die Macht, unsere letzte Sicherheit sein zu müssen, und können so dankbar, aber frei genossen werden. Denn dein Gemahl ist dein Schöpfer, Herr der Herrscharen ist sein Name, und dein Erlöser ist der Heilige Israels, Gott der ganzen Erde wird er genannt. Der Kontrast zwischen Jakobsbrunnen und lebendigem Wasser lädt ein, die eigenen Brunnen nüchtern zu betrachten, ohne sie zu verteufeln oder zu idealisieren. Beruf, Beziehungen, geistliche Tradition, Besitz, sie können wertvolle Gaben sein, werden aber fragil, wenn sie die Stelle der Quelle einnehmen sollen. Wo der wiederkehrende Durst trotz scheinbar erfüllter Rahmenbedingungen spürbar bleibt, liegt darin weniger ein Versagen als eine Erinnerung, das Herz ist tiefer angelegt, als jede äußere Ressource reichen kann. In dieser Spannung liegt die Chance, die innere Erwartung neu auf Christus auszurichten, der nicht an die Grenzen des Materiellen gebunden ist. So entsteht ein stiller Wechsel der Abhängigkeit, weg von rissigen Zisternen hin zu einer Beziehung, in der Gott selbst die Fülle ist. Diese Bewegung entlastet und befähigt zugleich, mit allem Empfangenen, auch mit Tradition und Erfolg, freier, dankbarer und weniger ängstlich umzugehen, weil das eigentliche Leben aus einer Quelle kommt, die nicht versiegt. Herr Jesus, führe uns im Licht deines Wortes und schenke uns Gnade, die gezeigte Wahrheit nicht nur zu verstehen, sondern im Alltag aus deinem Leben zu erfahren. Bewahre uns in deiner Gegenwart, damit unser Denken, Reden und Dienen von dir geprägt wird und dein Name in der Gemeinde verherrlicht wird. Amen.